Ja, von Galiläa ans Mittelmeer. Ich habe, das ist jetzt die zweite Einheit, ich habe 7 Einheiten vorbereitet. Also ich könnte also ohne Weiteres bis heute Nacht um 12 hier noch weitermachen, machen wir aber nicht, keine Sorge. Nach diesem Vortrag dürft ihr gehen, wohin ihr wollt, seid ihr entlassen. Und wenn dann noch Interesse bestehen sollte, die anderen mit Teil 3, 4, 5, 6 oder vielleicht gar 7, müssen wir vielleicht nochmal drüber reden, ob wir nochmal einen Termin ansetzen. Aber mir war klar, dass wir es heute kaum nach Jerusalem schaffen werden. Und Jerusalem ist ein echtes Highlight. Also da gibt es an jeder Ecke was zu sagen. Aber jetzt fahren wir mal erst von Galiläa ans Mittelmeer. Und da fahren wir mal gleich mit einem Riesensprung nach Haifa. Haifa ist eine Stadt, die es in biblischer Zeit noch nicht gegeben hat. Die wurde dann erst in der Neuzeit nach der Rückkehr der Juden ins verheißene Land gegründet, also Anfang des 20. Jahrhunderts, so in den, will nichts Falsches sagen, so in den 20er Jahren, etwa 1920er Jahren, wurde Haifa gegründet. Haifa ist die Arbeitsstadt. Es gibt dort einen wichtigen militärischen Hafen und es gibt dort eine Hafenindustrie, wo eben viel gearbeitet wird. Es gibt in Israel drei Schwerpunkte, drei Städte mit bestimmten Schwerpunkten. In Haifa wird gearbeitet, in Jerusalem wird gebetet, das ist die religiöse Stadt, und in Tel Aviv kann man sich vergnügen, ja. Und so ist auch die Atmosphäre in diesen Städten, ja. In Haifa siehst du, wenn du hier, jetzt stehen wir hier oben auf dem Berg, wo man Haifa überschauen kann, runter an den Hafen schaut. Als ich das Foto gemacht habe, war es ein bisschen diesig. Sonst hat man, wenn man Glück hat, auch eine bessere Sicht. Meistens hat man eine bessere Sicht. Und da siehst du diesen Industriehafen. Und wenn du durch Haifa fährst, das hat mit Arbeit zu tun. Es riecht nach Arbeit. Es ist so ein bisschen wie Wolfsburg, eine Arbeiterstadt. Und in Jerusalem begegnet dir die Religion auf Schritt und Tritt. Das ist eine Stadt des Gebets. Und du hörst auch immer jemand beten, seien es die Juden, die Christen, die Moslems. Du hörst immer jemand auch lautstark beten in Jerusalem. Eine Kirche, Moschee oder Synagoge neben der anderen. Und in Tel Aviv, da hast du dann auch die Vergnügungsviertel, wo dann mit Lichtreklame und Las Vegas ist es jetzt nicht, aber da geht es dann eher hin. Da kann man sich dann eher so, wer das Weltliche sucht, das Vergnügen, das ist dann in Tel Aviv. Und das ist auch so bekannt in Israel. Haifa ist also die Arbeiterstadt. Wir schauen hier runter von einem Ausläufer des Karmelgebirges auf Haifa und sehen vor uns einen Garten an diesem Hang hier liegen. Das hier ist dieser Garten an dem Hang und hier ist so ein Gebäude mit einer Kuppel. Das ist das religiöse Zentrum der Bahai-Religion, das weltweit große Zentrum der sogenannten Bahai-Religion. Und der Gründer der Bahai-Religion, hat irgendwas mit Ali heißt er, ich kriege den ganzen Namen nicht mehr zusammen, der ist hier begraben in diesem Gebäude mit der Kuppel. Also Israel ist religiös ein sehr tolerantes Land. Und es können dort Juden, Christen, ja, Juden sowieso, Moslems und auch, wie ihr seht, die Bahai und wer auch immer, können dort ihre Religion ausüben. Die Mormonen haben in Jerusalem sogar ihre Universität. Und Israel ist ein sehr tolerantes Land, was Religion betrifft. Wer ein bisschen Probleme kriegen kann, das sind jüdische Christen. Da kann schon mal passieren, dass die Reifen zerstochen werden, die Autos zerkratzt oder sie keinen Saal, wo sie ihre Versammlungen abhalten können, bekommen. Also da habe ich schon mit einigen jüdischen Christen gesprochen, die von sehr orthodoxen Juden, von streng orthodoxen Juden her auch Bedrängnis und ja, man kann schon in gewisser Weise von Verfolgung sprechen, wenn man das dazu zählt, dass eben in Schwierigkeiten gemacht wird, bis hin, dass in die Autos zerstochen wird, also bestimmte Arbeitsplätze nicht bekommen. Also das ist ein Problem in Israel von streng Orthodoxen, aber auch da nicht von allen. Dann sind wir jetzt hier in Nazareth. Nazareth ist eine arabische Stadt heute, früher in biblischer Zeit eine jüdische Stadt. Und der bekannteste Ort in Nazareth, ihr könnt es euch fast denken, worüber diese Kirche hier gebaut wurde. Was war in Nazareth? Haben wir in die Bibel reingeschaut? Ja, Jesus ist da aufgewachsen, genau. Er ist dort aufgewachsen. Da wissen wir allerdings nicht das Haus von Maria und Josef, wo das gestanden hat. Da gibt es jetzt, soweit mir bekannt, keinen historischen Hintergrund. Aber die Geburtsankündigung des Herrn, die war in Nazareth an diesem Ort. Und woher weiß man, dass es dieser Ort war? Wir lesen in der Bibel, dass Maria an einer Quelle war und die einzige Quelle, die Nazareth, das damals viel kleiner war als heute, mit Wasser versorgt hat, war an dieser Stelle. Und als Maria dort frisches Trinkwasser, frisches Quellwasser holen wollte für sich und ihre Familie, ist ihr der Erzengel Gabriel erschienen und hat ihr die Geburt des Messias angekündigt. Nachzulesen im Lukas-Evangelium Kapitel 1, in diesem langen Kapitel 1. Da ist ja vorher noch die Ankündigung, ein halbes Jahr vorher, von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer wurde angekündigt und kennen wir alle die Geschichte. Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, war ein Priester und er sollte im Tempel am Räucheraltar, im Heiligsten, sollte er das Räucheropfer bringen. Es gab 24 Priesterklassen, 24 Priesterabteilungen in Israel und jede Priesterabteilung hatte so und so viel Mann. Und die wurden fürs ganze Jahr aufgeteilt, wann sie im Tempel Priesterdienst hatten. Und diese 24 Abteilungen mussten jeweils eine Woche ausfüllen. Jede Abteilung eine Woche von Schabbat zu Schabbat, jeden Tag Priesterdienst. Und so lange wohnten sie nicht bei ihren Familien. Die Priester mussten ja verheiratet sein, sonst durften sie keinen Priesterdienst tun. Und da wohnten sie aber nicht bei ihren Familien, sondern sie wohnten so lange im Tempel und schliefen auch im Tempel. Es gab Priesterwohnungen im Tempel und die haben sie jeweils eine Woche bezogen, haben dort ihren Priesterdienst wahrgenommen. Und wenn wir 24 Abteilungen haben, dann sind 24 Wochen im Jahr abgedeckt. Reicht nicht. Das Jahr hat 52 Wochen, also muss jede Abteilung nochmal ran. Und dann waren 48 Wochen abgedeckt. Reicht immer noch nicht fürs ganze Jahr. Das Jahr hat 52 Wochen. Jetzt gab es aber an vier großen Feiertagen, mussten alle 24 Priesterabteilungen ran. Und dann waren 52 Wochen abgedeckt. Und jeder Priester musste, von jeder Abteilung, musste einmal am Tag das Räucheropfer im Heiligsten des Tempels bringen. Da war der Räucheraltar, das Räuchern symbolisiert die Gebete der Gläubigen. Und es gab viel mehr Priester als Gelegenheit, dieses Räucheropfer darzubringen. Und wie hat man es gemacht? Man hat den Priester ausgelost, der das Räucheropfer darbringen durfte. Und das war, wenn ein Priester ausgelost wurde, war das der Höhepunkt seines Lebens. Weil das hat nicht jeder geschafft. Es gab mehr Priester als Tage, wo geräuchert wurde. Und an diesem Tag, wo in Lukas 1 beschrieben ist, wurde Zacharias, hebräisch Zachariah, ausgelost. Und dieser Priester Zachariah, benannt nach dem alttestamentlichen Propheten Zachariah, Zacharias auf Griechisch, auf Deutsch, wurde ausgelost. Und er war ein alter Mann, der hätte nicht gedacht, dass er die Chance nochmal bekommt. Und wenn ein Priester mal ausgelost wurde, durfte er nie wieder am Losverfahren teilnehmen. Das heißt, jeder Priester hat maximal einmal die Chance, die Ehre des Räucheropfers zu bringen. Und dann wurde Zacharias ausgelost und dann ist er ins Heiligste gegangen, hat das Räucheropfer gebracht, da ist ihm der Erzengel Gabriel erschienen und hat ihm die Geburt eines Sohnes angekündigt. Zacharias war schon ein alter Mann und seine Frau Elisabeth war schon eine alte Frau, wo der biologische Zyklus schon abgelaufen war, dass sie hätte schwanger werden können. Und der Engel sagt ihr, aber deine Frau wird trotzdem schwanger werden und sie wird ein Kind bekommen, du sollst es Johanan nennen, auf Deutsch Johannes, oder Johannes der Täufer. Und was hat Zacharias gemacht? Er hat gesagt, ja super, das glaube ich sofort, geht in Ordnung. Nein, er hat es nicht geglaubt. Er hat dem Engel nicht geglaubt. Und dann, kleine Strafe muss sein, dann hat er als Strafe, konnte er nicht mehr sprechen eine Zeit lang, bis der Sohn geboren wird. Und nach dem Opfern des Räuchers am Räucheraltar musste der Priester rausgehen zum Volk, auf den Vorhof des Tempels und sollte das Volk segnen. Er konnte nicht mehr sprechen. Was lernen wir daraus? Wenn wir dem Wort Gottes als Gläubige nicht glauben, können wir kein Segen für andere sein. Und das gilt auch für die Gemeinde. Nur wenn wir dem Wort Gottes selber glauben, können wir ein Segen für andere sein. Und Zacharias konnte den Segen nicht sprechen, weil er dem Wort Gottes nicht geglaubt hat. Und der Sohn ist dann gekommen, Johannes der Täufer, dann konnte er auch wieder sprechen und war auch wieder ein Segen, er war ja ein gläubiger Mann. Und wenige Monate später ist derselbe Erzengel Gabriel an dieser Stelle in Nazareth, da stand damals natürlich noch keine Kirche, ist er der Maria erschienen. Und Maria war damals ein junges Mädchen, von einer Frau kann man ja gar nicht sprechen. Damals sind die jungen Mädchen in Israel so mit 14, 15 Jahren verheiratet worden. War ein junges Mädchen von vielleicht 14 Jahren. Und der Erzengel Gabriel, sie erschienen, hat gesagt, sie wird den Messias gebären, auf den Israel schon so lange wartet. Und sie hat dem Erzengel geglaubt. Was lernen wir daraus? Der alte, erfahrene, reife, gläubige Priester hat dem Erzengel, hat dem Wort Gottes nicht geglaubt. Und das junge Mädchen von 14 Jahren hat dem Erzengel sofort geglaubt. Wisst ihr, vom Herrn kommt es nicht darauf an, wie lange wir im Glauben stehen, was wir alle schon geleistet haben, sondern es kommt darauf an, ob wir seinem Wort glauben. Und dieses 14-jährige Mädchen hat geglaubt und ist dann auch gesegnet worden, indem sie durch übernatürliche Weise schwanger geworden ist als Jungfrau und hat den Messias geboren. Und das ist, diese Ankündigung war eben nachweislich an dieser Stelle. Ja, warum habe ich dieses Bild hier eingefügt? Das ist eine Burg im Pfälzerwald. Wenn man durch den Pfälzerwald fährt, dann sieht man einige Burgen oder Burgruinen, die Franzosen haben unter König Ludwig dem, der 14., der Sonnenkönig, haben sie viele Burgen in der Pfalz, ja eigentlich alle Burgen in der Pfalz zerstört und so auch diese Burg hier. Wo ist die? War die schon mal in der Pfalz? Wo? Bitte? Nee, Quatsch, das ist natürlich in Israel. Und es sieht tatsächlich aus wie eine Burg in der Pfalz. Ich war selbst überrascht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Fährst da lang und da ist eine, Pfalz ist ja meine Heimat, ich kenne da die Burgen, und eine Burg genau in dem Stil gebaut wie die Burgen in der Pfalz. Woher kommt das? Die Kreuzritter, die im Mittelalter dort waren, die haben dann auch dort, die waren ja Jahrzehnte dort, Burgen gebaut und da waren auch Kreuzritter aus der Pfalz mit dabei und die haben diese Burgen im pfälzischen Stil gebaut in Israel und man sieht heute noch die Ruinen. Das hat jetzt keine besondere biblische Bewandtnis, aber fand ich halt doch bemerkenswert. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Verbindungen zur Bibel. Hier sind wir auf dem Karmel, ist ja ein Gebirgszug im Norden Israels. Und an einer ganz bestimmten Stelle auf dem Karmel, da berichtet uns die Bibel von einem Ereignis im ersten Buch der Könige, wo eben in einer Zeit des schweren Abfalls von Gott die Israeliten anderen Göttern und Götzen gedient haben, vor allem dem Gott Baal und der Göttin Asherah. Und da hat dann der einzige oder einer der wenigen Propheten, die es noch gegeben hat, nicht der einzige, einer der wenigen echten Propheten Jahwes, Elia, hat dann gegen die Baals- und Asherah-Priester gekämpft und mit diesem Feuer, das dann Gott mit einem Blitz vom Himmel angezündet hat. Ihr kennt diese Geschichte, 1. Könige 19 müsste das sein. Und das hat dort stattgefunden und da hat man für Elia ein Denkmal gebaut, das heute an dieser Stelle steht, wo dieses göttliche Feuer entzündet wurde. Und das ist jetzt die Stelle auf dem Karmel hier, wo dieses Gedenkgebäude steht. Da war dieser Feueraltar des Elia, wo er die Baals- und Asherah-Priester besiegt hat. Und das Foto wurde aufgenommen von der Talebene. Von dieser Stelle hier vom Karmel schaut man runter in ein großes Tal, das größte Tal in Israel, die Jezreel-Ebene oder auch Hamageddon genannt. Hamageddon heißt die Talebene, weil dort eine Festungsstadt gebaut ist, die heißt Megiddo. Und Hamageddon heißt Ebene von Megiddo. Und diese Stadt Megiddo überragt, diese Talebene war militärstrategisch sehr wichtig. Es hat auch viele Schlachten in dieser Talebene in Hamageddon schon stattgefunden. Und da blickt man nun hinauf auf den Karmel. Und das ist jetzt der umgekehrte Blick, wenn ich vom Karmel runterschaue in die Talebene. Das ist so ein ganz kleiner Ausschnitt von Hamageddon. Und in Hamageddon haben etliche Schlachten in der Bibel schon stattgefunden. Da ist zum Beispiel die Schlacht von Gideon und seinen 300 Mann gegen die Midianiter. Es gab dort Schlachten gegen die Philister und immer wieder im Lauf der Geschichte Kriege, von denen einige auch in der Bibel genannt werden, berichtet wird. Und auch für die Zukunft wird dort eine ganz große Schlacht angekündigt. nämlich die Schlacht von Harmageddon. Habt ihr in der Offenbarung schon gelesen? Offenbarung Kapitel 16, Vers 16 müsste das sein, wo eine große endzeitliche Schlacht angekündigt wird, die auch bei den Propheten im Alten Testament mehrmals in prophetischer Vorausschau erwähnt wird. Und auch im Neuen Testament wird nochmal darauf eingegangen, wie gesagt, in der Offenbarung, eine endzeitliche Schlacht nach der Wiederkunft Jesu wird diese dort stattfinden, in dieser Ebene, die wir hier auf dem Foto sehen oder eben noch gesehen haben, die Harmageddon-Ebene. Und da ist auch wieder das alttestamentliche Schattenbild. Ist irgendwas rausgerutscht, da, was man das Bild nicht mehr sehen? Ich habe nichts Böses gemacht. Ist hier was rausgerutscht? Gucken mal.
Das ist nicht schlimm.
Mach ich weiter alles. Ja, also dass diese alttestamentlichen Schlachten in der Jezreel-Ebene oder Harmageddon, diese Schlachten sind dann Bilder, da ist die Harmageddon-Ebene. Und diese alttestamentlichen Schlachten, besonders die von Gideon aus Richter Kapitel 7, ist ein prophetisches Schattenbild auf diese endzeitliche Schlacht, die in der Schrift angekündigt ist. Und auch Elia hat damit zu tun. Warum hat dieser Kampf gegen die Baals- und Aschera-Priester ausgerechnet dort stattgefunden? Ja, Elia war einer der gläubigen Propheten und ganz Israel ist in den Götzendienst verfallen. Und er hat diese Götzendiener besiegt mit Gottes Hilfe. Und so wird auch in der Endzeit, in der Drangsal, das abgefallene Volk Israel wird Buße tun, wie bei Elia. Und die Götzendiener werden besiegt werden durch das Eingreifen des Messias selber. Und somit ist Elia ein Bild auch für den wiederkommenden Messias, der dort den Sieg für Israel erringen wird. Und die Götzenpriester wurden ja nicht oben auf dem Karmel getötet, sondern wenn wir das genau lesen in der Bibel, wurden sie runtergebracht in die Talebene an den Bach Kishon. Und dieser Bach Kishon fließt unten im Tal, in diesem Jezreel-Tal, am Fuß dieses Karmels entlang. Und dort wird auch diese endzeitliche Schlacht stattfinden. Dafür ist das ein Bild, was in 1. Könige steht mit Elias Kampf gegen die Baalspriester. Hier sehen wir speziell nochmal den Berg Tabor. Das ist, wenn man vom Karmel runterschaut in die Jezreel-Ebene und der größte Berg, der noch zu den galiläischen Bergen gehört, das ist eben der Tabor. Und vom Tabor her ist dann Gideon mit seinen Männern runtergekommen und hat die Feinde besiegt. Und auch zur Zeit Deborahs, das finden wir auch im Buch der Richter, sind die Israeliten vom Tabor runtergekommen und haben ihre Feinde in der Jezreel-Ebene besiegt. Das hier ist jetzt der Blick nochmal oben vom Karmel Richtung Mittelmeer. Und an dem Tag hatten wir außergewöhnlich gute Fernsicht. Denn wenn die Fernsicht außergewöhnlich gut ist, und das war an diesem Tag der Fall, kann man bis ans Mittelmeer sehen. Seht ihr hier diesen Streifen? Das ist das Mittelmeer. Das sieht man nicht immer. Man kann schauen bis nach Tel Aviv und kann von dort oben das Meer erkennen. Und da lesen wir auch wieder in der Bibel, als Elia um Regen gebetet hat. Es hat ja 3,5 Jahre in Israel nicht mehr geregnet. Das ist ein Schattenbild für die zweite Hälfte der Drangsal, die 3,5 Jahre, wo kein geistlicher Regen mehr gekommen ist. Und dafür ist der Regen ein Bild. Und dann betet Elia, nachdem das Volk Buße getan hat. Und dann kommt vom Mittelmeer her, sieht er die Wolken aufziehen. Und dann hat es nach 3,5 Jahren wieder geregnet in Israel. Das war der Blick, den Elia hatte, als er damals auf dem Karmel um Regen gebetet hat. Also es ist manchmal so nah, wenn man die Geografie in Israel mit den biblischen Geschichten verknüpft, dann werden die Geschichten auf einmal so lebendig, sind einem so nahe, dass man es sich richtig realistisch auch vorstellen kann. Und da habe ich nochmal gezoomt, diesen Blick hier. Hier sehen wir dann deutlich, dass es das Mittelmeer ist. Die 4 Schornsteine, die sind uns bekannt, das ist das VW-Werk in Israel, in Tel Aviv. Nee, könnte man meinen, die haben leider kein VW-Werk. Das ist ein Kohlekraftwerk in Tel Aviv. Aber man kann also tatsächlich bis Tel Aviv und ans Mittelmeer schauen, vom Karmel aus. Dann haben wir hier das Stadttor von Megiddo. Da sind wir nochmal in der Jezreel-Ebene, die man hier sieht, wenn man das Stadttor rausschaut. Und von diesem Stadttor wurden halt die Ruinen ausgegraben. Das waren natürlich riesige Gebäude und da sind halt nur noch diese Reste stehen geblieben, die man ausgegraben etwas restauriert hat. Und das Stadttor hatte mehrere Tore. Da war hier vorne eins, hier war nochmal eins und hier, dass es mehrfach befestigt war. Wie gesagt, militärstrategisch war das sehr wichtig, die Festung von Megiddo. Und diese Balken hier, die ihr hier seht, da denkt man, was könnte das denn sein? Ja, das ist auch in der Bibel beschrieben, was das ist. Das sind Holzbalken zwischen den Steinen und dahinter sind Kieselsteine. Das war eine Erdbebenabsicherung, die auch in der Bibel beschrieben ist, und zwar beim Tempelbau. Als der Tempelbau Salomos in der Bibel beschrieben wird, wie Erdbebensicherungen eingebaut werden. Und das kann man hier an dem Stadttor von Megiddo wunderbar sehen, dass diese Bauweise in alttestamentlicher Zeit angewandt wurde. Das wurde auch beim Tempel so gebaut. Jetzt machen wir einen Sprung gleich ans Mittelmeer. Jetzt sind wir im Amphitheater von Caesarea. Caesarea ist eine Hafenstadt am Mittelmeer, die die Römer während ihrer Herrschaftszeit in Israel angelegt haben. Im Alten Testament lesen wir ja, dass der Haupthafen, der Fernhafen Israels, der war ja nicht in Caesarea, diese Stadt gab es ja noch gar nicht, und auch nicht in Haifa, diese Stadt gab es auch nicht, sondern der Fernhafen Israels, den finden wir im Alten Testament wo? Das ist wirklich eine spezielle Frage. Von wo ist denn Jona gestartet, als er nach Spanien wollte? Nee, Ninive ist nicht in Israel. Das ist in Assyrien, in Jaffa. Da ist Ninive, genau. Da ist Ninive in Assyrien und wir sind ja hier in Israel. Und der alttestamentliche Haupthafen in Israel, der Fernhafen, wo man ins Ausland gesegelt ist, der war in Jaffa. Und der Hafen in Jaffa war veraltet für die römische Marine. Und die römische Flotte brauchte einen größeren Hafen, um diese Region hier beherrschen zu können. Und dann haben sie in Caesarea einen neuen Hafen angelegt und damit auch eine neue Stadt gegründet, die es zur Zeit Jesu schon gegeben hat. Und in jeder römischen Stadt wurde auch ein Amphitheater gebaut. Und das Amphitheater von Caesarea, das wurde ausgegraben und restauriert. Da finden heute noch Konzerte statt, Theateraufführungen und andere kulturelle Veranstaltungen. Und das finden wir eben hier direkt am Mittelmeer gelegen. Da ist jetzt die Akustik so wie auf dem Berg der Seligpreisungen. Auf natürliche Weise hat man hier jetzt baulich so hergestellt, dass man hier auf der Bühne steht und kann selbst hier oben verstehen, was hier vorne leise gesagt wird, weil das akustisch so geschickt gebaut wurde. Also der Wind kommt vom Meer her, dass die Stimmen, der kommt meistens vom Westen, vom Meer her hochgetragen werden auf die Tribünen. Und so hat man dann eben ohne Mikrofon und Lautstärketechnik das Geschehen auf der Bühne verfolgen können. Das hier, ja, das glaubt ihr nicht, was das ist. Na, vielleicht glaubt ihr es doch, aber ihr erratet es vielleicht nicht gleich. Das ist der Swimmingpool von Herodes, von König Herodes. Der König zur Zeit Jesu, der hatte in Caesarea sich einen Palast bauen lassen und hatte dort auch einen Swimmingpool. Und das ist die Poolanlage. Na, hier ist so seine Sauna und was gehabt und ja, die Poolanlage und da eine Terrasse zum Mittelmeer hin. Also wurde tatsächlich ausgegraben, entdeckt und nachweislich auch Herodes zugeordnet. Und das ist auch bemerkenswert in Caesarea. In der Nähe von Caesarea wurde dieser antike Stein hier gefunden. Und man hat lange Zeit gedacht, von dem römischen Gouverneur Pontius Pilatus, der zur Zeit Jesu Gouverneur in Palästina war, da gibt es keine antiken Dokumente, dass der überhaupt existiert hat, was auch nicht sehr verwunderlich ist. Rom hatte in seinen ganzen Provinzen im riesigen Römischen Reich hatten die überall Gouverneure, von denen gibt es nicht überall Dokumente. Wer weiß denn, wer vor 2000 Jahren römischer Gouverneur hier in unserer Region war. So war das auch in Palästina. Und dann wurde tatsächlich bei einem arabischen Bauern wurde ein Stein entdeckt. Ich weiß gar nicht mehr, auf welche Weise den jemand entdeckt hat. War es ein Tourist oder wer? der hatte einen Stein als Eingang, als Fußtreppe an seinem Eingang gelegt, den er irgendwo gefunden hatte. Und hat gesagt, ganz praktisch, er hat so eine Erhöhung zu seinem Eingang zum Haus und da kann ich diesen Stein davor legen. Da kommt man dann trockenen Fußes ins Haus hinein, wenn es mal geregnet hat. Und auf diesem Stein steht das hier drauf. Man kann so ein bisschen noch lesen. Könnt ihr das lesen? V ist im Römischen ein U. Us Pilatus. Hoppala, da wirst du hellhörig als Bibelleser. Und es ist tatsächlich nachgewiesen worden, dass dieser Stein aus der Zeit Jesu stammt und auf den römischen Statthalter Pontius Pilatus hinweist. Der muss also an seinem Regierungspalast in Caesarea, muss das der Stein gewesen sein, wo sein Name draufsteht. Pontius Pilatus hatte in Caesarea seinen Hauptverwaltungssitz. Das war praktisch die Hauptstadt der Römer. Und nach Jerusalem ist er nur raufgegangen beim Passafest und noch bei anderen Gelegenheiten. Und deswegen war er beim Passafest, kurz vorm Passafest, als Jesus zum Tode verurteilt wurde, war er gerade in Jerusalem, da hatte er auch einen Palast. Und hat ihn dann auch ja, die Unterschrift gegeben zu seiner Kreuzigung. Aber seinen Hauptpalast hatte er unten am Mittelmeer in Caesarea. Und da wurde tatsächlich aus dieser Zeit der Stein gefunden, wo sein Name eingraviert ist. Das ist eine sensationelle archäologische Entdeckung, die da gemacht wurde. In Israel reden die Steine wie in keinem anderen Land der Erde. Das hier ist Tel Aviv. Diese Stadt hat es in biblischer Zeit noch nicht gegeben. Tel Aviv wurde 1910 gegründet von Juden, die vor allem aus Amerika gekommen sind und auch aus anderen Teilen der Welt, auch aus Europa. Und so ein bisschen erinnert die Skyline von Tel Aviv an eine andere Skyline, die in den 1920er Jahren ganz bekannt in der Welt war. Das ist die Skyline von New York. So, es ist auch eine Ähnlichkeit, die auch bewusst gemacht ist. Man hat Tel Aviv, die Skyline, so ein bisschen nach dem Vorbild von New York gebaut. Ja, so klein New York, aber Tel Aviv heißt Hügel des Frühlings. Ein Tel ist ein Hügel und Aviv ist Hebräisch, heißt Frühling. Und man hat eben der Stadt diesen Namen gegeben, Hügel des Frühlings. Also vor 100 Jahren oder vor 110 Jahren waren dann nur Sand und Dünen. Und dann ist hier eine israelische Großstadt gegründet worden, aus dem Boden gestampft. Und genau gegenüber von Tel Aviv, man kann eigentlich nicht gegenüber sagen, es geht ineinander über, südlich von Tel Aviv geht es über in die alte biblische Hafenstadt Jaffa. Und in Jaffa, da haben sich einige biblische Geschichten im Alten wie im Neuen Testament abgespielt. Im Alten Testament ist zum Beispiel Jona von Jaffa aus gestartet, um von Gott nach Ninive geschickt zu werden. Aber er wollte da erst nicht hin, er wollte nach Spanien entfliehen, genau in die andere Richtung. Und was ist noch, welche berühmte Mission ist noch von Jaffa gestartet worden im Neuen Testament? Petrus. Petrus hatte in Jaffa, diese Vision von den unreinen Tieren, wo ihm Gott gesagt hat, damit er soll zu den Heiden gehen. Die Heiden galten als unrein und das Evangelium von Jesus Christus wurde zunächst nur den Juden weltweit verkündigt. Und dann hat Gott Petrus diese Vision gegeben, dass das Evangelium auch zu den Heiden gehen sollte. Und es ist dann, nachdem er diese Vision hatte, kam eine Gesandtschaft des heidnischen Hauptmanns Cornelius, der wo wohl stationiert war? In Caesarea, die Hauptstadt, die römische Hauptstadt für Israel. Und der hat eine Gesandtschaft geschickt und dieser Hauptmann Cornelius war gläubig an den Gott Israels und er hatte von Gott einen Traum bekommen, dass er nach Jaffa zu einem Mann namens Petrus senden soll. Der hätte ihm was Wichtiges von Gott zu sagen und Petrus wäre dann nie und nimmer mitgegangen. Warum soll er einem Heiden das Evangelium verkünden? Das hat es ja noch nie gegeben. Und dann hat aber Gott ihm diese Vision gegeben mit den unreinen Tieren, dass die gegessen werden können. Aha. Und dann hat er später begriffen, die Heiden sollen das Evangelium auch hören, sonst säßen wir jetzt nicht hier und könnten gläubig sein. Petrus ist dann gegangen. Das ging alles von Jaffa aus. Und die Stelle, wo Petrus damals gewohnt hat und diese Vision gehabt hat, das ist hier. Und hier wurde die Petruskirche gebaut. Also irgendwo, wo irgendwas war, hat man eine Kirche hingestellt, wenn man zumindest gewusst hat. Es gibt noch einige Stellen, wo noch keine steht, aber das sagen wir nicht zu laut, sonst wird da auch noch. Und das ist in Jaffa, das Jona-Denkmal, hat man so einen Wal hier abgebildet, der den Fisch darstellen soll, symbolisieren soll, der Jona verschlungen hat. Und hier kommen wir wieder an den Punkt, warum startete Jona von Jaffa und warum startete Petrus von Jaffa? Warum ausgerechnet Jaffa? Das hat natürlich wieder Zusammenhänge. Die Geografie in der Bibel hat Zusammenhänge mit den Ereignissen. Da habe ich auch lange überlegt. Petrus startete an dieser Stelle in Jaffa. Und ich habe mir dann überlegt, warum? Warum Jaffa? Wo ist der alttestamentliche Bezug? Im Neuen Testament hat im Prinzip alles einen alttestamentlichen Bezug. Du hast zum Neuen Testament praktisch zu jeder Stelle einen alttestamentlichen oder mehrere alttestamentliche Parallelstellen. Und deswegen wird auch im Neuen Testament so häufig das Alte Testament zitiert, weil das Christentum, das baut auf das Judentum auf. Das Christentum wäre und das Judentum völlig undenkbar. Es ist ein ganz enger Zusammenhang. Und so muss es auch Zusammenhänge geben, warum Petrus von ausgerechnet von Jaffa aus gestartet ist, wo dann die Weltmission an die Heiden, die Heidenmission ging von Jaffa los. Und dann musste ich nur drauf kommen, was ist das alttestamentliche Top-Ereignis, das in Jaffa gestartet ist. Ich bin nicht drauf gekommen und dann war ich am Jona-Denkmal und dann hat es Klick gemacht. Ja? Jona natürlich. Jona startete von Jaffa. Und wo hat Gott ihn hingeschickt? Und zu wem? Zu den Juden in Ninive? Zu den Heiden in Ninive. Und das ist eine ganz, ganz große Ausnahme im Alten Testament. Gott hat seine Propheten immer zu den Juden geschickt. Und Jona hat er nur zu den Heiden geschickt. Jona ist der einzige Prophet im Alten Testament, der nur zu den Heiden geschickt wurde. Und wenn so eine Ausnahme in der Bibel in einem ganzen Buch gewidmet wird, das Buch Jona ist zwar kleiner, aber immerhin 4 Kapitel. Und wenn so ein ganzes biblisches Buch der Heidenmission im Alten Testament gewidmet wird, dann hat das eine ganz besondere prophetische Bedeutung. Wie ist es mit Jona weitergegangen? Jona hat von Gott den Auftrag bekommen, er soll zu den Heiden gehen. Das war für Jona sensationell. Ja, eigentlich eine Unmöglichkeit. Denn Ninive, die Hauptstadt der Assyrer, die waren ja Feinde der Israeliten. Und Gott sagt, geh nach Ninive und verkündige ihnen, dass sie Buße tun sollen. Denn wenn sie nicht Buße tun, wird die Stadt untergehen. Da sagt Jona, ja wunderbar, da werde ich alles tun, aber bloß nicht dahin gehen. Dann wird Gott die Stadt vernichten, die werden untergehen. Was Besseres kann es gar nicht passieren. Und dann hat er gesagt, ich gehe, ja, aber genau in die entgegengesetzte Richtung. Hier ist Ninive. Und er startete hier von Jaffa und geht genau in die entgegengesetzte Richtung, wollte so weit weg wie möglich nach Spanien. Dass er weit, so weit wie es nur geht, von Ninive weg ist. Noch ein bisschen weiter von Spanien hätte er nach Amerika gehen müssen. Das war ihm dann doch zu weit. Aber Spanien, das war weit genug. Und da startete er dann hin, damit Ninive untergeht. Die Heiden sollen es doch verloren gehen. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Jona ist dann in den Sturm geraten und dann hat er eingesehen, ja, ich bin schuld, dass Gott diesen Sturm geschickt hat. Und er hat gesagt, werft mich ins Wasser, ich bin es, dass das ganze Schiff nicht untergeht. Und dann haben sie ihn ins Wasser geschmissen und das war eigentlich sein Tod. Wie kann sie das überleben? Der Fisch hat ihn verschlungen. Das kann sie erst recht nicht überleben. Der Fisch hat ihn dann wieder ausgespuckt. Und das ist auch im Neuen Testament ein Bild. Ne? Der Jesus sagt, ihr bekommt das Zeichen von Jona. Kein anderes Zeichen. Das Zeichen von Jona bekommt ihr nur. Die ungläubigen Juden. Was ist denn das Zeichen von Jona? Das Zeichen von Jona ist, dass er 3 Tage im Bauch des Fisches war und ist lebend wieder rausgekommen. Ding der Unmöglichkeit. Und das Zeichen des Jona beim Herrn Jesus ist, dass er 3 Tage im Tod im Grab war und ist Leben wieder rausgekommen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn sie jetzt nicht glauben, dass er der Messias ist, dann weiß ich auch nicht. Ne? Sie haben es nicht geglaubt. Noch nicht mal dem Zeichen des Jona geglaubt. Wir sehen in der Bibel, wie die Bilder, wie alttestamentliche Geschichten Bilder für das Neue Testament sind. Aber ich bin ja bei der Heidenmission. Der Fisch spuckt Jona wieder aus. Und er spuckt den nicht, er hätte in Italien ausspucken können oder in Malta, im Mittelmeer ist groß, ne? weiß der Kuckuck, wo der ihn hätte ausspucken können, wenn er da schon lebend rauskommt. Nein, er spuckt ihn wieder im Osten aus, womit Gott ihm signalisiert, du hast nach Ninive zu gehen. Dieses Ausspucken aus dem Wal, dieses Überleben, 3 Tage im Wal, symbolisiert ja die Auferstehung Jesu. Und nach der Auferstehung Jesu sollte das Evangelium wohin gehen? Nicht nur zu den Juden, sondern auch zu den Heiden. Und das wird symbolisch dargestellt in der Jona-Geschichte. Und dann ging Jona zu den Heiden nach Ninive. Und widerwillig verkündet er ihnen das Evangelium. So wie Petrus zunächst widerwillig zu dem Cornelius gegangen ist. Obwohl er diese Vision hat, Gott hat ihm ganz klar gesagt, geh dahin mit dieser Vision. Und Petrus voller Widerwillen, was soll ich da bei den Heiden, die Römer auch noch, ihre Feinde. Die Römer hatten das Land besetzt, wie die Assyrer ihre Feinde früher waren. Und denen soll er das Evangelium verkündigen, da bekehrt er sich am Ende vielleicht auch noch. Und genau das ist bei Jona passiert. Jona geht da mehr widerwillig hin, verkündet halt das Evangelium und die tun tatsächlich Buße und bekehren sich. Und Gott verschont die Stadt und gibt Gnade. Und so ist Petrus zu Cornelius gegangen, zu dem Heiden, die eigentlich ihre Feinde waren, verkündigt das Evangelium, die bekehren sich und Gott gibt Gnade. Die Heiden kommen zum Glauben. Und so ging dann die Heidenmission los. Und dafür ist eben Jona, die Geschichte von Jona, das alttestamentliche Bild. Und das ist die Verbindung, warum Petrus von Jaffa losgeschickt wurde. Er hätte ja auch von Jerusalem oder von Kapernaum oder wo auch immer losgehen können. Nein, er wurde von Jaffa losgeschickt, um eben dieses Bild von Jona aufzugreifen. Ja, jetzt kommen wir doch noch hoch nach Jerusalem. Wir sehen hier die Altstadt in einer Luftaufnahme vom Südwesten her fotografiert. Ja, Jerusalem ist eigentlich eine eigene Einheit. Na, vielleicht fangen wir es zumindest noch an. Hier mal ein paar Erklärungen zu dem, was wir auf diesem Bild sehen in Jerusalem. Also, grober Überblick. Jerusalem, die Altstadt. Die Neustadt ist wesentlich größer. Jerusalem hat heute 750.000 Einwohner etwa, wovon in der Altstadt ja keine 50.000 wohnen. Damals, zu biblischer Zeit, war das eben das eigentliche Jerusalem, von einer Stadtmauer umgeben, die später unter Herodes nochmal erweitert wurde, weil die Stadt gewachsen ist. Wir haben hier das Kidrontal, das zwischen der Jerusalemer Altstadt und dem Ölberg liegt, den wir hier sehen. Das ist der Berg, wo der Herr gekommen ist, als er von Jericho gekommen ist, hat geweint über Jerusalem. Und die genaue Stelle, wo er geweint hat, ist auch lokalisiert. Dann haben wir den Garten Gethsemane, wo er gebetet hat, wo er verhaftet wurde. Da sehen wir dann in späteren Teilen noch detaillierte Bilder und gehe detaillierter darauf ein. Nur mal hier ein grober Überblick. Das ist der Skopusberg, der neben dem Ölberg, also nördlich neben dem Ölberg liegt. Von dort aus hat der römische General Titus im Jahr 70 die Schlacht von Jerusalem kommandiert. Von dort aus hatte er für den militärstrategischen Plan der Römer die beste Übersicht, denn die Römer sind von Norden in die Stadt gekommen, hier ist die nördliche Stadtmauer und die war am leichtesten einzunehmen, weil es dort am niedrigsten ist. Hier ist das Kidrontal, das ist ein starkes Gefälle, da kannst du schwer rein. Hier vorne ist der sogenannte Ophel, die Südseite ist auch ein Gefälle, kannst du schwer rein und hier auf der Westseite war es auch schwierig. Nördliche Stadtmauer ist am einfachsten reinzukommen, war sie am niedrigsten, gab das Gelände geografisch am meisten her. Und schon die Babylonier sind 586 vor Christus genau an dieser Stelle in die Stadt reingekommen. Die Babylonier haben 586 vor Christus die Stadt erobert, haben den Tempel, den Salomonischen Tempel zerstört, der hier stand, wo jetzt diese Moschee steht. Und dann wurde nach der babylonischen Gefangenschaft der neue Tempel aufgebaut, der zur Zeit des Königs Herodes nochmal deutlich erweitert wurde. Und die Römer sind auf denselben Weg in die Stadt gekommen wie die Babylonier, haben die Stadt und den Tempel zerstört und den jüdischen Staat aufgelöst. Und das hier, das ist das Tempelgelände. Wenn in der Bibel vom Tempel die Rede ist, muss man immer schauen, ist das eigentliche Tempelgebäude gemeint, das hier stand, wo jetzt diese Moschee steht, Oder meistens ist das gesamte Tempelgelände gemeint. Das ist also alles Tempel. Wenn vom Tempel die Rede ist, ist das ganze Areal gemeint, das nach der Erweiterung unter Herodes ein Ausmaß von 144.000 Quadratmetern hatte. Also 12 mal 12, ist natürlich kein Zufall, dass man das so angelegt hat. Und jetzt ein paar Gebäude auf diesem Tempelgelände. Hier übrigens seht ihr diesen freien Platz. Das ist der freie Platz an der sogenannten Klagemauer. Diese Westmauer des Tempels, auch die Südmauer hier, praktisch die gesamte Tempelmauer, die ist noch original aus der Zeit Jesu, also aus biblischer Zeit, zumindest bis zu dieser Höhe. Und hier hat man dann später unter der türkischen Herrschaft, die dauerte von 1517 bis 1917, kann man sich sehr gut merken, weil es genau 400 Jahre sind, wurde in der türkischen Zeit die Mauer erhöht. Und hier ist die sogenannte Klagemauer, wo die Juden hingehen, um zu beten, weil es lange Zeit die Stelle war, wo man am nächsten hinkommen kann, wo der Tempel stand. Inzwischen gibt es noch einen unterirdischen Zugang, geht man hier rein, und noch einen tieferen Zugang, da geht man hier rein, da kommt man in unterirdische Katakomben. Da habe ich auch noch Fotos vorbereitet, wo man noch näher an die unterirdisch freigelegte Mauer kommen kann. Da stehen ja Häuser darüber, die wollte man nicht abreißen, sondern man hat unterirdisch freigelegt die Mauer, die zur Zeit Jesu aber im Freien lag. Durch die Kriege und im Laufe der Zeit wurde das verschüttet und auf dem Schutt hat man wieder Häuser aufgebaut, sodass die Mauer, die heute unterirdisch ist, aber damals im Freien lag, eben auch besucht werden kann durch diese Ausgrabungen. Hier ist die Klagemauer, hier ist der Aufgang der Ungläubigen, der Aufgang der Schande, wie die Moslems es nennen. In der Zeit, als noch Nicht-Muslime auf den Tempelberg gehen durften, das war noch bis vor 15, 20 Jahren, mussten die allesamt diesen Aufgang der Schande benutzen, weil die normalen Aufgänge, die von verschiedenen Seiten waren, die waren eben nur den Gläubigen, aus muslimischer Sicht, den Muslimen vorbehalten. Ja, dann auf dem Tempelgelände selber, was ist da noch interessant? Also wie gesagt, das ist die interessanteste Stelle, denn exakt wo der jüdische Tempel stand, den die Römer abgerissen haben, was auch der Herr übrigens angekündigt hat, kein Stein des Tempels wird auf dem anderen bleiben, hat er gesagt, weil Israel ihn abgelehnt hat, wird der Staat aufgelöst, wird der Tempel zerstört und genau das ist eingetroffen. Und da haben dann die Muslime eine Moschee gebaut, die zwischenzeitlich aber auch eine christliche Kirche war, das wissen viele gar nicht. Als die Kreuzfahrer dort waren, haben sie die Felsenmoschee in eine christliche Kirche umgewandelt und haben dort einen Altar reingebaut und dann als die Muslime unter ihrem Feldherrn Saladin 1265 rum, nagel mich jetzt genau drauf fest, haben die wieder den Tempelberg zurückerobert, ist wieder islamisch geworden und dann haben sie wieder eine Moschee daraus gemacht. Das ist sie bis heute geblieben. Die goldene Kuppel übrigens, sie war auch nicht immer. Die hat der alte König Hussein von Jordanien draufsetzen lassen, so um 1970 herum. Also vorher war das eine graue Kuppel. Übrigens ist die Kuppel der Felsenmoschee genau so groß und dieselbe Bauart wie die Kuppel der Grabeskirche. Die hat man da nachgebaut. Die Grabeskirche, die an anderer Stelle steht, kommt auch noch bei den Fotos. Und die hat dann eben König Hussein von Jordanien, nicht der jetzige, sondern der Vater des jetzigen Königs, vergolden lassen. Und es ist noch eine zweite Moschee auf dem Tempelberg, das ist hier die Al-Aqsa-Moschee. Die ist noch in Betrieb, die Felsenmoschee, da wird nicht mehr gebetet, die ist nicht in Betrieb, die ist mehr museumsartig. Und die muslimischen Gebete am Freitag, jeweils freitags, die finden dann in der Al-Aqsa-Moschee statt, die unterirdisch viel größer ist als oberirdisch. Also da passen mehrere tausend Leute rein, weil da unterirdisch die Moschee ausgebaut wurde. Das ist noch der Abbruch des Robinson-Bogens. Warum der so heißt, erkläre ich irgendwann noch. Das war früher ein Zugang in den Tempel. Da war hier ein Tor, hier war ein großer Bogen. Das war der größte Torbogenbau der Antike. Der jüdische Tempel war sowieso das prachtvollste Gebäude der Antike, müsste man eigentlich zu den sieben Weltwundern zählen, aber biblische Wunder zählt man nicht zu den sieben Weltwundern. Das mag ideologische Gründe haben. Das war ein Prachtgebäude von 20 Stockwerken hoch. Ja? Wenn man sich mal ein Hochhaus mit 20 Stockwerken vorstellt, für die damalige Zeit war das schon beachtlich. Und alles strahlend weiß, in strahlend weißem Marmor, das war ein prachtvolles Gebäude, das schon von Weitem geglänzt hat, wenn die Sonne darauf schien. Das ist die Südseite, der sogenannte Ophel. Hier hat man alte Ritualbäder ausgegraben an der Südseite, an dem Ophel. Ritualbäder hat man genommen, wenn die Juden in den Tempel wollten, mussten sie sich vorher reinigen, mussten sich einem Ritualbad unterziehen. Und das sind dann übrigens die Taufbecken des Petrus gewesen. Hier hat Petrus apostelisch 2 seine Pfingstpredigt gehalten. Und man fragt sich ja, wie konnten die 3000 Leute taufen, die sich da bekehrt haben? Ja, da waren die Ritualtaufbecken, die Ritualbäder. In 2 Stunden waren die locker alle getauft, mussten noch nicht mal besonders Gas geben. Hat man lange nicht gewusst, wie das möglich sein soll. Ist ja kein großer Fluss oder sowas in der Nähe. Ja, das erstmal eine grobe Überblick über Jerusalem und den Tempelberg. Ja, wie ist es jetzt noch von der Zeit? Ich habe noch eine Einheit von Yad Vashem vorbereitet. Wollen wir hier Schluss machen oder sollen wir noch eine halbe Stunde Yad Vashem durchziehen? Wie ist die Stimmung? Machen wir noch ein Stück, ne? Machen wir noch Yad Vashem und danach ist aber wirklich Schluss. Also, Yad Vashem, was ist das überhaupt? Hat das schon mal jemand gehört? Willst du es sagen? Das Mahnmal, ne? Für den Holocaust, genau. Also in Jerusalem hat man ein Gelände genommen mit einer Gedenkstätte, also so ein relativ großes Gelände, wo man dann in verschiedener Weise an den Holocaust im Dritten Reich gedacht hat, in der Nazizeit, und hat das dann Yad Vashem genannt. Was heißt Yad Vashem? Das heißt auf Deutsch einen Namen geben. Etwas einen Namen geben. Und man wollte den unzähligen Juden, oder das sind um die 6 Millionen Juden, die im Holocaust umgebracht wurden, die in Massengräber geschmissen wurden und die praktisch namenlos beigesetzt oder verbrannt, viele wurden noch verbrannt, die namenlos verschwunden sind, denen hat man dann versucht, einen Namen zu geben. Man hat Forschungen betrieben und hat versucht, so viele Namen wie möglich auch noch ausfindig zu machen. Und deswegen die Gedenkstätte Yad Vashem einen Namen geben. Dazu einige Gedanken. Wir sehen hier ein Denkmal in Yad Vashem. Wenn man genau hinschaut, sieht man den 6-zackigen Stern, der durch diese Felsblöcke eingerahmt ist und ein spitzer Speer durchbohrt diesen Stern. Das soll eben symbolisch darstellen, das jüdische Herz, das wurde durchbohrt, gewaltsam durchbohrt, durchstochen durch diesen riesigen Speer, der hier dargestellt ist. Yad Vashem ist errichtet worden, nicht nur als Erinnerungsstätte, sondern auch als Warnung für die jetzige Generation der Juden. Es ist in Israel Pflicht, dass jede Schulklasse mindestens einmal nach Yad Vashem fahren muss, egal wo aus dem Land sie kommen. Und wenn man bei der Armee seinen Militärdienst tut, der Militärdienst für Männer wie für Frauen in Israel beträgt 3 Jahre. Es ist ein kleines Land mit wenig Bevölkerung und sie brauchen ein starkes Militär, weil sie massiv von außen bedroht werden. Und auch das Militär muss mindestens einmal in seiner Militärzeit als Armee geschlossen Yad Vashem besuchen, um den Soldatinnen und Soldaten eben zu vergegenwärtigen. Dafür haben wir eine Armee, dass eben sowas nicht mehr vorkommt wie im Holocaust. Da haben wir uns praktisch nicht wehren können. Wir hatten keine eigene Armee, wir waren praktisch wehrlos. Und wir sollen jetzt auch wieder vernichtet werden, die umliegenden Staaten. Die haben zum Teil ganz offiziell erklären, die Vernichtung Israels, jeder Jude soll getötet oder ins Meer getrieben werden. Und da das jetzt heute wieder der Fall ist, diesmal wehren wir uns aber und diesmal lassen wir es nicht zu. Das soll auch psychologisch den Soldaten mitgegeben werden durch die Gedenkstätte Yad Vashem. Sagen wir, hier seht ihr, warum wir eine starke Armee brauchen. Das ist ein Gelände. Ah, die Skulptur selber. Ja, das ist einige Meter hoch. Ich würde mal sagen, das ist bestimmt vielleicht 5 Meter hoch. In etwa, so wie ich es in Erinnerung habe. Gehen wir einfach mal durch Yad Vashem. Das Bild noch da, ja. Vor einigen Jahren hat der jüdische Star-Architekt Daniel Liebeskind ein spezielles Gebäude in Yad Vashem gebaut. Daniel Liebeskind hat auch das New World Trade Center gebaut. Er hat das jüdische Museum in Berlin gebaut, wer schon mal dort war. Also ein Top-Architekt. Und er hat in Yad Vashem ein Gebäude gebaut, wo die jüdische Geschichte dargestellt wird. Du hast hier so ein längliches Gebäude, seht ihr hier? Fängst hier vorne irgendwo an, wo dann die jüdische Geschichte, also biblischer Zeit, losgeht. Und dann gehst du durch die Weltgeschichte, die Judenverfolgungen, dann nach der weltweiten Zerstreuung im Jahr 70 und die Judenverfolgungen im Mittelalter durch die Geschichte hindurch, jüdische Kultur, auch Blütezeiten des Judentums, oft aber auch von Verfolgung geprägt in verschiedenen Ländern. Und dann am Ende dieser Leidenszeit kommt man dann vorne raus und dieses lange Gebäude öffnet sich nach beiden Seiten. Und wenn du rauskommst, ist so ein großer Balkon, eine riesige Terrasse und du blickst dann auf Jerusalem. Und das sollte eben symbolisieren, nach 2000 Jahren Irrweg durch die Völker der ganzen Welt haben wir nun wieder unser angestammtes Land. Also architektonisch, symbolisch hervorragend gebaut, ein architektonisches Meisterwerk, sowohl wie das angelegt ist, wie es gebaut ist. Und es ist nicht nur, das sieht man hier gar nicht so, ein gerader Strahl dieses Gebäudes, sondern es geht im Zickzack durch. So wie das jüdische Volk die letzten 2000 Jahre in Zickzackwege gegangen ist. Es war nie ein geradliniger Weg. Hier sieht man dann auch, dass es eine Kurve macht, das Gebäude, und wenn man es jetzt von der Luft anschauen würde, dann würde man die Zickzackwege sehen, dass es auch durch viele Umwege führt. Hier ist der Eingang, wo man dann reingeht, geht dann nach rechts und dann geht man durch das längliche Gebäude. Und hier ist dann der Ausgang mit dieser Terrasse, wo man dann rausschaut und auf das heutige Jerusalem blickt. Yad Vashem sieht man immer wieder auch Soldaten, wie überhaupt in ganz Israel. Wenn eine Reise durch Israel macht, man sieht immer wieder israelische Soldaten, weil eben die Sicherheitslage, die macht das eben auch erforderlich, dass die Armee auch eine gewisse Präsenz zeigt und dass sie eben eine Abteilung Trupps, Soldatinnen und Soldaten, die eben Yad Vashem besuchen, um ihnen bewusst zu machen, wofür sie in der Armee sind. Diese Leute hier sind mir aufgefallen in Yad Vashem. Ich kann es erst nicht ganz einordnen. Die haben Arabisch gesprochen. Araber besichtigen Yad Vashem, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also wenn ein Araber in Israel irgendwas meidet, dann ist es Yad Vashem. Aber die haben Arabisch gesprochen. Und die Frau hier mit dem Hijab hat den Männern erklärt, was hier los ist. In der arabischen Kultur auch undenkbar, dass sich eine Gruppe Männer von einer Frau erklären lässt, was Sache ist. Also mein Kopf macht ratter, 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 was ist denn da los? Dann ist mich draufgekommen, das sind Christen. Das sind arabische Christen. Und die haben einen schweren Stand in Israel und auch erst recht in den Nachbarländern. In Bethlehem gibt es noch einige wenige Christen, die haben einen schweren Stand, kann ich euch sagen. Das ist so ein Kuppelbau in Yad Vashem, wo man Bilder, verschiedene Fotos von Opfern des Holocaustes hier gezeigt hat, um den Verstorbenen, den Ermordeten auch ein Gesicht und einen Namen wiederzugeben. Und hast dann in Yad Vashem ganz verschiedene Ausstellungsstücke. Das sind jetzt Originalfotos aus der Nazi-Zeit. Stellvertretend sind ganz viele, ich kann nur einige wenige Fotos stellvertretend zeigen. Das ist hier besonders bemerkenswert. Diese Schilder hat man in Deutschland früher aufgestellt. Juden sind hier unerwünscht. Wenn es irgendwo einen Ort gab, wo Juden unerwünscht sind, das war also fast überall der Fall, haben sie ein Schild aufgestellt, Juden sind hier unerwünscht. Auch neben diesem Juden stand das Schild. Beachtlich. Der Widerspruch ist scheinbar gar nicht aufgefallen, den Deppen, die dieses Schild aufgestellt haben. Hier verkehrt nur der Nationalsozialist, hat man zum Beispiel an Gaststätten oder an Geschäfte gehängt, um zu signalisieren, dass Juden unerwünscht sind. Das war eine Bank, also eine Sitzbank nur für Juden und Ähnliches. Wenn in unserer heutigen Zeit wird ja mit dem Begriff Nazi sehr inflationär umgegangen. Also man hat inzwischen den Eindruck, jeder Kritiker an der Regierung ist ein Nazi. Die Bundesregierung kann keine Kritik mehr vertragen, auch an grundsätzlichen Dingen ihrer Politik, an ihrer Flüchtlingspolitik, an ihrer Klimapolitik, wo auch immer du die Bundesregierung an kritischen Punkten, an neuralgischen Punkten kritisierst, wird ganz schnell mit dem Begriff Nazi und Rechter um sich geschlagen. Das macht mir Angst und Bange, bringt mich persönlich in größte Besorgnis, weil man verharmlost letzten Endes die Nazi-Verbrechen. Ja, wenn heute jeder harmlose Mensch, der mit Nazis überhaupt nichts am Hut hat, der aber bei der Regierung was kritisch sieht und vielleicht auch eine Partei wählt, die, was die Regierung nicht so gerne mag, ist dann ein Nazi. Letzten Endes werden die Nazi-Verbrechen dermaßen verharmlost. Ja, wenn das Nazi ist, was war denn das erst? Das war Nazi hier. Ja, und Kritik an der Regierung, das ist Demokratie, das ist kein Nazi. Und wenn heute ausgesprochen wird, ja, dass bestimmte Leute, die eine bestimmte Partei wählen, eine Gaststätte nicht betreten dürfen, solche Schilder gibt es heute. Oder wenn über die Stadionzeitung verkündet wird, die dürfen nicht mehr ins Fußballstadion kommen. Also da denke ich, meine Güte, sind wir wieder bei 1935. Also da wird mir schon ein bisschen bange, muss ich schon sagen. Ja, das ist Nazi, was es hier gegeben hat. Das arisch-deutsche mit deutschen Juden keine Beziehungen eingehen durften, welche, die verheiratet waren, sollten sich wieder scheiden lassen. Der berühmte Schauspieler Heinz Rühmann hat sich von seiner jüdischen Frau damals scheiden lassen, um seine Schauspielkarriere fortsetzen zu dürfen. Das ist Nazi. Das ist ein Originalwaggon der Deutschen Reichsbahn, mit dem die Juden in die Konzentrationslager transportiert wurden. Der ist hier ausgestellt, symbolisch direkt am Abgrund. Ja, das ist ja auch eine hohe Symbolkraft, ne, wo dieser Wagen hier platziert ist. Ja, dieses Denkmal in Yad Vashem, das ist eine eigene spezielle Geschichte. Es handelt sich hier um einen polnischen Juden, Janosz Korczak. Er hatte einen jüdischen Namen, habe ich vergessen, klassischer jüdischer Name, wenn man sich alles merken könnte. Und hat sich dann, weil er wusste, Juden werden in vielem benachteiligt im damaligen Polen, vor der Nazizeit schon und in der Nazizeit erst recht, als die Deutschen in Polen anmarschiert sind, erst recht. Aber auch die Polen haben Juden schon diskriminiert. Und hat er sich einen polnischen Namen gegeben, damit man ihn nicht mehr als Jude identifiziert. Janosz Korczak. Polnischer Name, kommt kein Mensch auf die Idee, dass er Jude ist. Und der war Erzieher in einem Kinderwaisenhaus für jüdische Kinder. Man hat damals jüdische Kinder in Polen nicht zusammen mit polnischen Kindern, sondern ein spezielles jüdisches Waisenhaus gehabt. Oder zumindest in einem Waisenhaus eine separate Außenabteilung für Juden gehabt, dass sie mit den polnischen Kindern, mit den katholischen Kindern nicht in Berührung kommen. Und er hat dort gearbeitet und keiner wusste, dass er Jude ist. Und als dann die Deutschen einmarschiert sind und die Juden eingesammelt wurden, um sie in die Konzentrationslager zur Vergasung zu bringen, das hat man natürlich nicht gesagt, sondern man hat es einfach gemacht, dann wurde auch, sind wir auch mit Lastwagen in das polnische Waisenhaus gekommen, um die jüdischen Kinder zur Vergasung zu fahren. Und Janosz Korczak hat gesagt, wo bringt ihr die Kinder hin? Das geht sie nichts an. Halten sie sich da raus. Dann hat er gesagt, ich will bei meinen Kindern bleiben. Wenn sie unbedingt wollen, steigen sie mit auf. Man wusste nicht, dass er Jude ist. Und er ist dann mit aufgestiegen auf die Lastwagen, ist bei den Kindern geblieben. Ja, bis in die Gaskammer. Das ist Nazi-Erleben. Nicht Kritik an der Regierung. Kriegen wir es nochmal hin. Ich muss da die Finger weglassen. Ja. Bin da fast versehen nochmal dran gekommen.
Ja, weil es jetzt so ein bisschen nicht ganz fest ist. Alles.
Willst du mal neue Teile kaufen?
Hallo?
Sagen wir den wieder, den kennen wir schon gut. Okay, danke. Ja, und in Yad Vashem gibt es auch eine Baumallee, die sogenannte Allee der Gerechten. Man hat dort, wenn man herausgefunden hat, dass irgendwer in der Nazizeit mindestens einen oder mehrere Juden gerettet hat, dem konnte dann ein Baum gepflanzt werden als Gerechter unter den Völkern. Deswegen Allee der Gerechten. Und da sind dann Bäume gepflanzt worden für Leute aus halb Europa, wo eben die Nazis eben die Länder besetzt hatten. Auch Deutsche sind dabei. Ein Baum für Oskar Schindler ist zum Beispiel dabei. Ja? Und andere Deutsche, die kein Mensch kennt, oder auch Polen und Russen und wer auch immer, wer Ungarn, wer Juden geholfen hat, wer nachweislich mindestens einem Juden das Leben gerettet hat und dabei sein eigenes Leben riskiert hat, dem wurde in Yad Vashem ein Gedenkbaum gepflanzt. Das ist zum Beispiel die Gedenkstätte für Corrie ten Boom, eine holländische Christin, eine bibeltreue Christin, die viele Juden versteckt hat und dafür ins Konzentrationslager gebracht wurde. Ihre Schwester auch. Ihre Schwester ist im Lager ums Leben gekommen. Corrie ten Boom hat es überlebt und ist über 90 Jahre alt geworden. Oder hier die Gedenkstätte für Oskar und Emilie Schindler. Kennt alle den Film Schindlers Liste, ja, das ist dieser Oskar Schindler. Oskar Schindler ist übrigens in Jerusalem beerdigt, auf dem katholischen Friedhof dort. Das ist eine Gedenkstätte, wo für die Konzentrationslager speziell gedacht wurde. Da stehen dann die Namen der Lager in Hebräisch und auf Deutsch. Und wenn so ein Staatsakt ist, wo dann auch deutsche Politiker teilnehmen, das wird dann immer in diesen Hallen veranstaltet. Das ist die Kindergedenkstätte, das ist auch was Herzbewegendes. Das ist ein jüdisches Ehepaar, die nach Amerika geflohen sind in der Nazizeit. Nee, die waren im Konzentrationslager, haben ja überlebt, aber ihr vierjähriges Kind ist umgebracht worden. Der Uziel, ihr vierjähriger Sohn. Und die sind dann in Amerika, haben die Vermögen gemacht, sind reich geworden und haben dann in Yad Vashem die Kindergedenkstätte gespendet für die ermordeten Kinder im Holocaust, wo man dann hier in so ein unterirdisches Gewölbe geht. Oben drüber sind so Betonpfeiler, die willkürlich abgebrochen scheinen, was eben symbolisch dargestellt werden soll, dass die Leben der Kinder durch Gewalt abgebrochen wurden, noch bevor sie ausgewachsen waren. Also ganz viel Symbolik befindet sich in Yad Vashem. Das ist am Eingang dieses unterirdische Kindergewölbe. Das ist das Bild von dem Uziel, dem Jungen, den dieses Ehepaar im Holocaust verloren hat. Also verloren ist so harmlos gesagt. Das Kind wurde umgebracht. Das sind diese Betonstelen, von denen ich eben gesprochen habe, wo eben diese Symbolkraft drin steckt. Dann kommen wir ins Tal der Gemeinden. Das ist auch tatsächlich ein Tal. Man fährt von dem oberen Gelände von Yad Vashem oder geht auch zu Fuß, kann man dann runterfahren oder gehen ins Tal, ins sogenannte Tal der Gemeinden. Das sind Felsblöcke aufgerichtet, die eben in ihrer Geografie Europa symbolisieren sollen. Und es geht dann hier durch so Durchgänge und man kommt dann in verschiedene Länder Europas symbolisch eben. Und in diesem Tal der Gemeinden sind die jüdischen Gemeinden in Europa symbolisch dargestellt, die in der Nazizeit vernichtet wurden. In Deutschland sowieso, aber auch in den besetzten Staaten von Deutschland, die Deutschland besetzt hatte, in Holland, in Polen, in Russland, Ukraine, Südeuropa, wo eben die jüdischen Gemeinden aufgelöst wurden, indem man einfach die Menschen umgebracht hat, die zu diesen Gemeinden gehört haben. Und so kann man dann in diesem Tal der Gemeinden praktisch durch ganz Europa wandern und dann ist dann in Steinen der Name der Gemeinde oder der Stadt eingraviert in Deutsch, also in Deutschland in Deutsch und in Hebräisch oder in Polen in Polnisch, immer in der Landessprache und in Hebräisch. Und je größer die Gemeinde war, umso größer ist der Gedenkstein. Das ist zum Beispiel dieser große Gedenkstein für eine ganz große jüdische Gemeinde in Warschau, der polnischen Hauptstadt. Da gab es eine sehr große jüdische Gemeinde, hat man einen ganz großen Gedenkstein genommen. Berlin auch. Und dann gibt es eben Gedenksteine, wo halt die Inschrift von kleineren Gemeinden auch in Dörfern mit eingraviert ist. Und so gehst du dann durch dieses Tal der Gemeinden praktisch durch ganz Europa. Hier haben wir einen Ausschnitt von einer Region, die uns bekannt vorkommt, wo eben jüdische Gemeinden zerstört wurden. Ja, die Namen kennen wir alle. Ich kann mich nur freuen, dass Wolfsburg hier nicht dabei steht. Warum? Gab es keine Synagoge, ne? Stadt wurde 1938 von Hitler gegründet, der wurde keine Synagoge erlaubt. Das ist der einzige Grund, warum hier Wolfsburg nicht dabei steht. Hier eine andere Region, in der es jüdische Synagogen gab. Also praktisch ganz Europa ist hier. Und dann kriegst du mal auch optisch und visuell und räumlich eine Vorstellung von dem Ausmaß des Schreckens, von dem Ausmaß des Todes. Ich war mal mit einer Reisegruppe dort, eine peinliche Szene, war ein älteres deutsches Ehepaar. Die haben sich riesig gefreut, dass sie den Namen ihres Heimatortes da gefunden haben. Und gucke mal da, weiß nicht, wie er geheißen hat, gucke mal da, da ist ja unsere Stadt. Und haben gefreut und gejubelt. Ich habe die angeguckt und gesagt, mal, tickt ihr noch ganz richtig? Wie kann man sich freuen? Das ist eine Schande, wenn der Name deines Heimatortes da draufsteht. Ich war froh, dass Wolfsburg nicht drauf stand. Und auch mein Geburtsort Thaleischweiler stand nicht drauf. Aber auch nicht, weil Thaleischweiler, weil die Menschen so lieb waren, sondern weil die Juden schon ihre Synagoge dort aufgelöst hatten, weil sie zu klein ist und haben sie zusammengelegt in der größeren Stadt, also in Pirmasens zusammengelegt. Und da wurde natürlich die Synagoge zerstört. Und nicht nur symbolisch zerstört, sondern wurde tatsächlich dem Erdboden gleichgemacht und niedergebrannt. Ja, den Blog Israel historisch, wenn ihr Lust habt, machen wir vielleicht ein anderes Mal. Da geht es mir darum, dass ich einige alte Fotos aus Israel zeige, zum Teil über 100 Jahre alte Fotos, um die Geschichte von der türkischen Zeit, von der türkischen Herrschaft, die noch bis 1917 war, bis in die Gegenwart aufzuzeigen. Aber das ist jetzt praktisch ein neuer Themenblock. Gestattet mir hier abzubrechen. Und wenn noch Fragen sind, sind die natürlich jetzt möglich zu dem, was wir jetzt gehört haben im zweiten Teil.